Das muss eine spannende Zeit gewesen sein. Die katholische Kirche erneuerte sich durch das Zweite Vatikanische Konzil vor 50 Jahren erheblich. Doch nicht nur wurde die Feier der Gottesdienste überarbeitet, vor allem im theologischen Denken änderte sich einiges. Starke Impulse auf die Entwicklung kamen aus Deutschland, Schweiz und Frankreich. In den Jahren nach dem Konzil wurde um die Beschlüsse und den zukünftigen Kurs in Theologie und Kirche gerungen. Johann Baptist Metz gehörte zu den wichtigsten deutschen Theologen dieser Zeit. Heute wird er 90 Jahre alt. Sein Denken und seine Schriften sehr gut kennt der Theologe und Journalist Dr. Henning Klingen von der katholischen Presseagentur CatPress in Wien. Schönen guten Tag.
Ja, hallo nach Köln.
Metz' Denken ist sehr von seinen Erfahrungen in der Endphase des Zweiten Weltkrieges geprägt. Religion nach Auschwitz, das beschäftigt Metz seit dieser Zeit. Sie überschreiben das in einem Text mit Theologie als Theodizee, also der Frage nach dem Leid in der Welt. Wie meinen Sie das?
Johann Baptist Metz gehört ja zu jenen Denkern, die anthropologische Wende, das ist ein Begriff, der von seinem Lehrer Karl Rahner stammt, in der Theologie sehr ernst genommen und mit Leben gefüllt hat, und zwar mit seinem persönlichen eigenen Leben. Theologie ist bei ihm nichts Schwebendes, was außerhalb des Lebens steht, sondern immer biografisch durchdrungen und durchsetzt. Und bei Metz war das tatsächlich ein Erlebnis während des Krieges, das ihn sehr geprägt hat. Er kam als junger Soldat zurück zu seiner Kompanie, und dort fand er, wie er selber sagt, nur noch Tote, lauter Tote, überrollt von einem Jagdbomberangriff. Und dann Zitat, wie er das einmal geschrieben hat: Ich konnte ihnen allen, mit denen ich tags zuvor noch Kinderängste und Jugendlachen geteilt habe, nur noch ins erloschene, tote Antlitz sehen. Ich erinnere nichts als einen lautlosen Schrei. Das war eine Erfahrung, die Metz dann nicht etwa, wie er selber dann nochmal sagt in einem Interview, nicht etwa auf die Couch von einem Psychiater geführt hat, sondern in die Kirche. Da war für ihn wohl der Raum, diesen stummen Schrei zum Ausdruck zu bringen, wie Romano Guardini diese Frage formuliert hat: Warum Gott zum Heil diese fürchterlichen Umwege und das Leid der Unschuldigen? Das meint das, Theologie als Theodizee. Dass bei Metz im Kern seiner Theologie diese schwelende, schmerzende Frage steckt, die ihn immer wieder angetrieben hat. Die Frage, wie Gott das Leiden in der Welt zulassen kann, ist bei ihm dann eben nicht zu einem Fels des Atheismus geworden, sondern Motor der Theologie.
Jetzt muss man sagen, Kriegsgräuel haben auch andere Theologen seiner Generation erlebt, also auch Josef Ratzinger ist ja ungefähr gleich alt. Der hat nicht vielleicht die gleichen Erfahrungen gemacht, aber ähnliche. Warum hat denn jetzt ausgerechnet Metz diese Theodizee-Frage nicht mehr losgelassen?
Metz selber stammt ja aus Auerbach in der Oberpfalz, und da sagt er selber schon mal, man kommt von weit her, wenn man von dort her kommt. Er ist katholisch aufgewachsen, religiös behütet gewesen, und diese religiöse Idylle wurde massiv gestört durch diese Kriegserfahrung, die er geschildert hat. Und was eigentlich fast noch wichtiger ist, wurde dadurch gestört, dass man offenbar nach dem Krieg in der Theologie einfach weitermachte wie vorher. Er hat mal seinen großen Lehrer Karl Rahner gefragt: Warum sieht man eurer Theologie diese Leidensgeschichte eigentlich nicht an? Warum macht ihr so weiter wie vorher? Diese Millionen Tote, für die sein Land in Deutschland verantwortlich war, diese Mordmaschinerie Auschwitz. Metz, wie übrigens andere Intellektuelle, ich sage nur Theodor Adorno oder Jürgen Habermas, haben offenbar gespürt, dass in der Gesellschaft rasch zur Tagesordnung übergegangen werden sollte und die Opfer darunter vergessen werden sollten. Das war für ihn sozusagen das Feindbild, die bürgerliche Religion, die über diese Geschichte der Opfer und der Leidenden hinweggeht. Dagegen ist er zeitlebens eigentlich angerannt, gegen das Vergessen, und er hat sich für die Erinnerung der Opfer und ihrer Leidenden immer wieder eingesetzt.
Dann ist ja der Name Metz auch untrennbar verbunden mit dem Stichwort neue politische Theologie. Den Begriff, glaube ich, müssen Sie uns erklären.
Ja, die neue politische Theologie meint eigentlich keine eigene Denkschule. Es ist keine These neben anderen. Es gibt für Metz eigentlich schlicht und einfach keine andere Option, als nach der Erfahrung von Auschwitz, das ist der Begriff, in dem alles kumuliert bei ihm, dass man danach Theologie nur noch als politische Theologie treiben kann, nicht mehr frei schwebend sozusagen, ohne historische Grundierung. Und was meint er damit? Damit meint er eine Theologie, die sich einbringt, die einen Praxisbezug hat, in der Art, dass sie sich von der Welt und von der Geschichte irritieren lässt, von dieser Leidensgeschichte. Früher hat er den Begriff gehabt zur Theologie der Welt sozusagen. Das war sein erster Entwurf. Da gab es den Begriff neue politische Theologie noch nicht. Aber das beschreibt das eigentlich sehr gut. Politisch ist das nicht im engen Verständnis einer parlamentarischen Parteienpolitik, sondern eigentlich Politik als Ort des Ringens um das gute Leben. Darum geht es ihm. Neu ist diese neue politische Theologie, weil es schon eine alte politische Theologie gab. Zumindest jene eben zum Beispiel von Carl Schmitt. Das war der Staatsrechtler in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der zu einer Art Kronjurist vom Adolf Hitler geworden ist und unter den Nationalsozialisten eine Karriere gemacht hat. Der legte das Fundament des NS-Selbstverständnisses, dass man in einem gesellschaftlichen Ausnahmezustand klar zwischen Freund und Feind unterscheidet und heroisch und auch gewaltvoll handeln kann. Das sind Aspekte einer, wie Metz sagt, fatalen politischen Theologie, gegen die er sich wendet und seine Theologie gewissermaßen von unten, von den Leidenden her als Gegenentwurf sich versteht.
Ja, Metz, kann man sagen, hat Karriere gemacht. Er wurde Theologieprofessor in Münster und sollte dann eigentlich nach München wechseln. Da hatte aber der damalige Erzbischof von München, Freising, etwas dagegen, nämlich Josef Kardinal Ratzinger. Warum gab es denn Vorbehalte gegen den theologischen Ansatz von Metz?
Metz' Theologie galt immer, vielleicht auch wegen ihrer Nähe zur Frankfurter Schule, als linke Theologie, als links. Tatsächlich hat Metz zentrale Impulse etwa für die Befreiungstheologie in Lateinamerika geliefert, deren Vordenker zum Teil bei Metz promoviert haben und Schüler waren. Josef Ratzinger hat mit dieser Theologie sich ja immer schwer getan. Er hat auch die 68er-Zeit als junger Professor an der Uni in Tübingen, also Josef Ratzinger, persönlich traumatisch erfahren und seine theologischen Vorbehalte auch daraus gespeist. Zum Beispiel ein solcher Vorbehalt war, dass er immer glaubte, dass man durch den Praxisprimat der neuen politischen Theologie versucht, das Reich Gottes auf Erden zu erzwingen. Das ist der alte Vorwurf, der sich immer gegen linke Ideologien sozusagen aus kirchlicher Sicht gerichtet hat, gegen den Marxismus oder Neomarxismus auch. Besteht da sozusagen nicht die Gefahr, die politische Ordnung, die im Katholizismus immer wichtig war, zu korrumpieren, dass nachher nur noch Chaos herrscht und Anarchie? Das war immer die große Angst, die auch Josef Ratzinger umgetrieben hat. Diese Vorbehalte hat Ratzinger dann auch als Präfekt der Glaubenskongregation immer wieder veranlasst, gegen die Befreiungstheologie zu agitieren und vorzugehen. Und 1998, zum 70. Geburtstag von Metz, sind die beiden dann in Ahaus im Münsterland zu einem ziemlich denkwürdigen Symposium zusammengekommen. Ich war damals selber Student in Münster und habe die Tragweite dessen, was dort geschah, eigentlich erst im Nachhinein so begriffen. Erst jetzt, wenn ich die Texte von damals nochmal lese, wird mir eigentlich klar, wie viel theologische und persönliche Überwindung und auch Ressentiments die beiden miteinander verbunden und zugleich voneinander abgestoßen hat und wie viel Überwindung es gekostet haben muss, dass sie sich dort dann die Hand gegeben haben.
Aber immerhin, Sie haben sich dann nochmal angenähert auf der persönlichen Ebene. Manche Theologen, die am Konzil direkt beteiligt waren oder zumindest nah dran waren, die haben in späteren Jahren eine gewisse Distanz zu manchen Entwicklungen in der Kirche aufgebaut. Josef Ratzinger war zum Beispiel ein solcher Vertreter. Man findet aber auch gewisse Skepsis beim französischen Theologen Henri de Lubac. Wie sieht das eigentlich bei Johann Baptist Metz aus? Wie stand der so im Laufe der Jahre zu den Beschlüssen des Konzils?
Metz war selber ja anders als Ratzinger kein direkter Konzilstheologe. Er hat nicht am Konzil teilgenommen, höchstens in Form dessen, dass er seinen Lehrer Karl Rahner begleitet hat oder auch also das über Karl Rahner mitbekommen hat. Da hatte sich auch nicht in dem Maße wie Ratzinger permanent am Konzil abgearbeitet. Es gibt relativ wenig Texte von ihm, die das Konzil dezidiert zum Gegenstand haben. Aber es gibt zumindest zwei Dokumente, die ihm besonders am Herzen lagen und immerhin noch liegen. Das ist einmal Gaudium et Spes, das Dokument des Konzils, das das Verhältnis von Welt und Kirche neu bestimmt hat und das bis heute als prophetisch gilt. Und das andere ist Nostra Aetate, das Dokument zum Verhältnis der Kirche zu den anderen Religionen und vor allen Dingen zum Judentum. Das ist nämlich auch das Judentum, was Metz schließlich immer am Herzen gelegen ist. Nicht nur aufgrund der Geschichte der NS-Vernichtungspolitik, die auf das Judentum fokussiert war, sondern auch aufgrund der eigenen Würde und Dignität, die er dem Judentum als den älteren Brüdern im Glauben zugesprochen hat immer. Das war damals zur Zeit des Konzils noch gar nicht selbstverständlich, diese Würde und Rechtmäßigkeit des Judentums so einzuräumen, wie es dann in Nostra Aetate geschehen ist. Aber eigentlich hat sich Metz nie so intensiv am Konzil abgearbeitet wie andere. Das war sozusagen der permanente, selbstverständliche Hintergrund seiner Theologie, aber wurde nie als solcher reflektiert und benannt.
Man merkt, Sie kennen sich gut mit den Texten von Johann Baptist Metz aus. Aber spannend ist ja immer die Person hinter den Gedanken, die das Ganze geschrieben haben. Als was für einen Menschen würden Sie ihn denn beschreiben?
Im persönlichen Umgang ist Metz ein total angenehmer und humorvoller Zeitgenosse mit ganz vielen Interessen, die vor allen Dingen auch jenseits der Theologie liegen. Zum Beispiel Fußball. Er war immer ein großer Fußballfan. Prinzipiell ist er total gesellig. Bis zuletzt hat er immer wieder viele Menschen um sich geschart. Sein Freundeskreis, sein Schülerkreis hat Feste veranstaltet. Kurz gesagt, er hing und hängt sehr am Diesseits und kostet das aus, wie das auch schon andere Theologen aus der Zeit immer gemacht haben. Und er lebt weiterhin in Münster, seit Jahrzehnten inzwischen, und war dort zuletzt auch in der Seelsorge und als Priester aktiv und führt eigentlich ein ganz normales, fast möchte man sagen, bürgerliches Leben. Ganz dem Vorbild auch von Karl Rahner geschuldet, der auch auf diese Frage hin gesagt hat, er hat eigentlich ein ganz unspektakuläres Christenleben geführt. Und so ist das bei Metz eigentlich auch.
Ja, und heute wird er 90 Jahre alt. Was wird denn von seiner Theologie, von seinen Gedanken bleiben?
Es ist eigentlich das Glück und das Pech von seiner Theologie zugleich, dass sie nie zu einer eigenen Schule geworden ist. Das habe ich ihm schon mal gesagt. Die neue politische Theologie hat keine Schule ausgebildet. Es gab keine Lehrstühle oder gibt keine Lehrstühle zur politischen Theologie. Das ist ein Glück, insofern sie nicht an Institutionen klebt, sondern einfach Menschen bis heute auch in vielen Bereichen erreicht hat und inspiriert hat. Es ist auch ein Glück, da viele Begriffe der neuen politischen Theologie, die von Metz geprägt worden sind, zum Beispiel der Begriff der Kompassion, der Mitleidenschaft oder auch die Frage der Würde des Judentums, die Option für die Armen, was man aus der Befreiungstheologie kennt, die Abkehr von geschichtsferner Theologie. All das ist heute, möchte ich sagen, fast selbstverständlicher Bestandteil oder Fundament moderner Theologie bis hin in die kirchlichen und bischöflichen Dokumente hinein, bis hinein sogar zu Aussagen von Josef Ratzinger, der nämlich bei einem Papstbesuch in Wien, bei dem ich dabei war, vor 10, 11 Jahren den Begriff der Mystik der geöffneten Augen zitiert hat in einem Vortrag. Und das ist ein Begriff, der von Metz stammt, die Mystik der geöffneten Augen. Pech ist das zugleich aber, dass die politische Theologie nie zu einer Schule, zu einem Lehrstuhl wurde, als dass diese ganzen Zitate von Metz heute nicht mehr direkt sichtbar sind. Es scheint mir irgendwie an der Zeit zu sein, dass diese Quellen neu erschlossen werden müssten, die Texte, die nämlich viele Studierende heute gar nicht mehr kennen. Zum Beispiel das Standardwerk von Metz, Glaube in Geschichte und Gesellschaft, was wirklich tatsächlich die Initialzündung der neuen politischen Theologie darstellt und die zentralen Begriffe schon alle enthält. Das wird wohl die Aufgabe sein, sozusagen auch über den 90. Geburtstag und über Metz hinaus, diese Texte weiterhin präsent zu halten, neu zu lesen und sich auch von dieser Sprachmacht, die da drin ist, inspirieren zu lassen.
Das sagt der Theologe und Journalist Dr. Henning Klingen. Heute wird einer der wichtigsten deutschen Theologen der Gegenwart 90 Jahre, nämlich der Münsteraner Theologieprofessor Johann Baptist Metz. Herr Dr. Klingen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.